Private Penville, wie ist die Lage? Wie lange werden wir mit unseren Vorräten noch überleben? Die schmächtige Soldatin blickte kurz von den Papieren auf ihrem Schreibtisch auf und salutierte knapp. Ihre vortretenden Wangenknochen und ihre dünnen Ärmchen erweckten immer den Eindruck, als leide die Lagermeisterin unter einer Ernährungsstörung. Aber Captain Merlene Wolfe wusste, dass ihre Untergebene mit einem gesunden Appetit gesegnet war. Tatsächlich vermutete Merlene, dass Anne Penville sich gelegentlich aus den von ihr verwalteten Vorräten eine Extraration abzweigte. Merlene folgte ihr in den rückwärtigen Teil des Zeltes, in dem die Vorräte in großen Kisten aufeinander gestapelt waren. Private Penville zeigte auf einen der Türme. »Das sind die verbliebenen Nahrungsmittel. Wir haben etwa die Hälfte verbraucht. Ohne eine Verminderung der Rationen bleiben uns also nochmals 3 Monate.« Spätestens bis dahin müssen wir eine Lösung gefunden haben. »Wie lange könnten wir bei einer Rationierung damit denn maximal überleben?« fragte Merlene. Anne Penville legte den Kopf schief, während sie nachdachte. »Die Rationen liefern etwa 3000 Kilokalorien pro Tag. Soldaten, die sich viel bewegen und harte Arbeit verrichten, brauchen mehr. Wenn wir die Arbeit der Männer und Frauen einschränken und einen Gewichtsverlust in Kauf nehmen, könnte man eine Zeit lang mit 1000 Kilokalorien hinkommen. Ich würde sagen, alles darunter geht an die Substanz, aber darüber sollten Sie sich besser mit Dr. Lindwall unterhalten. Zu ihm gehe ich anschließend. Also Ihre Einschätzung ist 3 Monate bei normalem Verbrauch und 9 Monate bei maximaler Einschränkung?« Penville nickte. »Ja, so würde ich es sehen. Allerdings gibt es noch ein größeres Problem jenseits der Nahrungsvorräte. Reden Sie.« »Die Trinkwasserspeicher werden vorher aufgebraucht sein. 4 Wochen höchstens.« Wolf lächelte. »Wenigstens das Problem haben wir inzwischen gelöst. Dr. Dressel hat zusammen mit Lee einen Kondensator errichtet, der genügend Wasser aus der hohen Luftfeuchtigkeit gewinnt. Die ersten Versuche waren erfolgreich und spätestens in 2 Tagen werden wir frisches Wasser haben, nachdem die Ingenieure das Ding mit dem Reaktor verbunden haben. Na, dann sind ja alle unsere Probleme gelöst.« »Immer Kopf hoch«, bemerkte Merlene, wandte sich um und bewegte sich zum Ausgang. »Sir?« Wolf drehte sich wieder um. »Werden wir wieder nach Hause kommen?« Merlene lächelte aufmunternd. »Natürlich kommen wir wieder nach Hause. Wir werden einen Weg finden.« Ein Blick in Penvilles starre Miene zeigte, dass ihre Untergebene nicht wirklich beruhigt war. »Hören Sie, Anne, es ist zu früh, die Hoffnung aufzugeben. Wir wissen nicht genau, warum der Transporter die Erde als Ziel nicht mehr akzeptiert. Aber ich kann Ihnen versichern, dass zu Hause garantiert die fähigsten Wissenschaftler an dem Problem arbeiten. Wir haben hier selber ein Kontingent an hochkarätigen Physikern und Ingenieuren, von denen ich einige vorbehaltlos als Genies bezeichnen würde. Haben Sie ein wenig Geduld und Vertrauen in unsere Fähigkeiten. Wir werden eine Lösung finden.« Anne schwieg für einen Moment und nickte dann. Wolf lächelte ihre Untergebene noch einmal an und verließ dann das Zelt. Vor dem Eingang blieb sie stehen und stieß einen lauten Seufzer aus. Das Vorratszelt war auf einem Hügel etwas abseits des Hauptlagers errichtet. Etwa 200 Meter zu ihrer Linken befanden sich die Mannschaftszelte. Alle 35 Teilnehmer der Expedition, Soldaten und Wissenschaftler, lebten dort. Auf dem dahinterliegenden flachen Hügel standen Labormodule und weitere Zelte, in denen die Wissenschaftler und Techniker arbeiteten. Eine 100 Meter hohe Antenne und einige schlanke Türme mit meteorologischen und physikalischen Instrumenten zierten die Spitze. Merlene ließ die Szenerie auf sich einwirken. Obwohl sie nun schon seit 3 Monaten hier war, kam ihr die Umgebung immer noch unwirklich vor. Soweit das Auge reichte, nur diese flachen Hügel mit dem grasähnlichen Zeug, das mit seinen saugnapfähnlichen Wurzeln direkt auf dem nackten Gestein des Untergrunds ruhte. Über allem spannte sich der Himmel in einer kräftigen blauen Farbe, die nur gelegentlich von weißen, langsam dahinziehenden Wolken unterbrochen wurde. Die Sonne stand im Zenit, so dass Merlenes Körper kaum einen Schatten warf. Auf den ersten Blick hätte es eine Landschaft auf der Erde sein können. In Irland vielleicht, oder Nordfrankreich. Bei genauerem Hinsehen fiel aber auf, dass die Farben seltsam waren, zu kräftig, die Töne zu satt, als betrachte man ein mit Grafiksoftware nachbearbeitetes Bild, um dem Zuschauer eine fremde Welt zu suggerieren. Genau das war es auch, eine fremde Welt. und das blöde Ding, das sie hierher gebracht hatte, lag rechts von ihr in einer Mulde und weigerte sich beharrlich, sie nach Hause zurückzubringen. Der außerirdische Transporter wirkte wie ein Fremdkörper in dieser hellen, warmen Umgebung. 12 Meter im Durchmesser, exakt kugelförmig und so schwarz, dass Marlene meinte, einen blinden Fleck auf der Netzhaut zu haben, lag das Erzeugnis einer weit fortgeschrittenen Technologie schon seit Millionen von Jahren auf dem Boden dieser Welt. In diesem Moment öffnete sich ein Durchgang in der Wölbung der schwarzen Sphäre und ihr Physiker, Dr. John Dressel, trat ins Freie. Ihre Blicke trafen sich. Der kleine untersetzte Wissenschaftler schüttelte mit dem Kopf und Marlene Wolf wusste sofort, was er damit meinte. Wieder nichts. 2x täglich ging Dressel zur Sphäre und versuchte, den Zielcode für die Erde einzustellen. Aber nie erschien das Anwahlfeld auf der schwarzen Konsole, mit dem sie den Transport einleiten konnten. 3 Monate nun. Ursprünglich hatten es 3 Wochen sein sollen. Was ist bloß schiefgelaufen? Marlene wusste nicht mehr, wie oft sie sich diese Frage in den letzten 2 Monaten gestellt hatte. Sie konnte sich noch genau an den Tag erinnern, als sie mit ihrer Einheit, einem Ingenieurkorps der Army, den Befehl erhalten hatte, sich nach Nevada zu einem Einsatz zu begeben. Dort war sie in einer Hochsicherheitseinrichtung mit General Morrow, einem knorrigen Kommandeur alter Schule, zusammengetroffen. Was er ihr erzählte, glaubte sie erst, als sie dieses geheimnisvolle schwarze Ding in einer unterirdischen Höhle gezeigt bekam. Ein Tor zu den Sternen. Vor der Küste Kaliforniens auf dem Meeresboden gefunden, geborgen und in die Hochsicherheitseinrichtung in Nevada gebracht. Marlene hatte sich nie für Raumfahrt interessiert, für Science Fiction schon gar nicht. Und doch bekam sie den Befehl, mit ihrer Einheit in den von einer unbekannten außerirdischen Zivilisation konstruierten Teleporter zu steigen und eine Basis auf einem fremden Planeten zu errichten. 3 Wochen sollte das Experiment dauern. Sie sollten Babysitter für eine ganze Riege Wissenschaftler spielen und nach Ablauf der Zeit von einer anderen Kompanie abgelöst werden. Aber die Ablösung war nie eingetroffen. Dann versuchten sie selber wieder nach Hause zurückzukehren, nur um herauszufinden, dass sich die Erde als Ziel nicht mehr anwählen ließ, als gäbe es die Gegenstation auf ihrem Heimatplaneten gar nicht mehr. Seither hatte Marlene sich bemüht, die Moral ihrer Soldaten und der Wissenschaftler aufrechtzuerhalten. Als immer mehr Tage ereignislos verstrichen, sank allmählich ihre Zuversicht. Den Männern und Frauen gegenüber ließ sie sich nichts anmerken, aber allmählich beschlich sie das Gefühl, dass sie hier nicht wieder wegkamen. Es war ihr Glück, dass sie wegen der Errichtung des Depots für geplante Folgemissionen deutlich mehr Vorräte eingelagert hatten, sonst wären sie womöglich schon verhungert. So grün der Planet war, Nahrungsmittel gab es hier nicht. Und alle Versuche, das mitgebrachte Saatgut auszubringen, blieben erfolglos. Fruchtbarer Mutterboden existierte hier nämlich auch nicht. Dr. Dressel hatte inzwischen keuchend den Hügel erklommen und gesellte sich mit resigniertem Gesichtsausdruck zu ihr.
»Nichts«,
Marlene nickte.
»Habe ich bereits bemerkt. Ihre Miene sagt alles.«
Der Wissenschaftler atmete schwer. Marlene hatte sich schon auf der Erde darüber beklagt, dass einige der Wissenschaftler für das Militär in völlig inakzeptabler Verfassung waren. Und der Kerl war gerade mal Mitte 30, Herrgott nochmal. Dressel rückte sich die Brille zurecht und schüttelte den Kopf.
»Ich begreife einfach nicht, warum wir die Erde nicht anwählen können. Andere Ziele funktionieren einwandfrei. Zumindest können wir sie anwählen. Nur den Code für die Heimat nimmt der Teleporter nicht an.«
»Damit erzählen Sie mir nichts Neues. Das Problem haben wir seit nunmehr über 2 Monaten.«
»Wir können hier nicht ewig ausharren. Wir müssen uns langsam Gedanken über Alternativen machen.«
»Und wie sollen die aussehen, Doktor? Haben Sie einen konkreten Vorschlag?« Kleinlaut senkte der Physiker den Blick zu Boden.
»Nein, ich habe keinen. Wir wissen zu wenig über die Funktionsweise des Teleporters. Das war die Aufgabe des Teams auf der Erde.«
»Was, glauben Sie, könnte geschehen sein?« Langsam gingen sie den Hügel zu den Mannschaftszelten herunter. Dr. Dressel fuhr sich durch das dichte schwarze Haar, das sich kaum bändigen ließ. Er konnte seinen Schopf noch so oft kämmen, er sah immer ein wenig ungepflegt aus, was auch an den Bartstoppeln lag, die bereits am späten Vormittag Kinn und Wangen zierten. Ein militärischer Kurzhaarschnitt hätte ihm besser gestanden. Dr. Dressel zögerte.
Möglicherweise gibt es genug.